Ja, guten Tag. Also ich meine, wir haben jetzt fancy Namen dafür, aber die Idee vom Programm heute ist ja eine Einführung in die Geschichte. Dann, wie schon, Rechte auf Jugoslawien, wie tun es Linke und alles mit ein bisschen Schwerpunkt zum Kosovo. Und der Titel bei mir ist jetzt sehr fancy. Was ich gemacht habe für einen Sammelbandbeitrag war, dass ich einfach mehrere Jahre Berichterstattung der Jungen Freiheit und Sezession und anderer neurechter Medien zu immer Jugoslawien und zu den Nachfolgestaaten mir angeschaut habe. Das Beste daran ist, dass die Junge Freiheit anfangs, als sie in den 90er erschien, noch eine Monatszeitschrift war. Und dann hat man dementsprechend weniger Texte gehabt am Anfang, die man sich anschauen musste. Und mein persönlicher Favorit war, also wahrscheinlich kennen viele von euch Götz Kubitschek, Schnellroder und so. Als ich in der Jungen Freiheit einen Text entdeckt habe, wo er 94 gesagt hat, man sollte jetzt auf Seiten der Muslime im Krieg eingreifen, das hatte was. Ich glaube, das ist ihm heute vielleicht ein bisschen peinlich, aber so Sachen entdeckt man dann noch beim Lesen alter rechter Texte. Es gab auch im rechten Bereich eine krasse Diskursverschiebung in den letzten 30 Jahren, die hatte auch viel mit dem Kosovo-Krieg zu tun. Aber ich fange mal an, ich werde jetzt nicht meinen Sammelbandbeitrag hier einfach vorlesen, aber ich orientiere mich daran. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, ich mache hier mit Daniel Meitsch zusammen den Podcast Neues vom Balabala Balkan, Palava und Polevik mit Schwerpunkt Südosteuropa. Und Episode 65, da geht es genau darum, Feindbestimmung, die deutsche Rechte und Jugoslawien. Und wir haben aber auch Episode 35, Clueless, die deutsche Linke und Jugoslawien. Natürlich in Anspielung auf den Film mit Alicia Silverstone und den 90ern. So, während der jugoslawischen Zerfallskriege in den 90ern hatten auch die zugehörigen Debatten in der Bundesrepublik Deutschland ihren Höhepunkt. Und sie kreisten um die Frage, ob Deutschland die Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens anerkennen solle, ob eine militärische Intervention angesichts der Lage in Bosnien-Herzegowina gerechtfertigt war und zuletzt um den Angriffseinsatz der Bundeswehr im Kosovo-Krieg 1999. Beide wurden sowohl von rechter als auch von linker Seite genutzt, um eigene Debatten und Weltbilder anhand einer geografisch nahen wie zeitlich akuten Projektionsfläche zu diskutieren. Auf allen Seiten fanden sich Sympathien und Antipathien für diverse Kriegsparteien. Und die Dringlichkeit dieser Frage gab sich nicht nur aus der geografischen Nähe ein paar Autostunden entfernt, sondern auch in Gestalt hunderttausender Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die in Deutschland als Geflüchtete gekommen sind. Hallo. Der langjährige Korrespondent Norbert Mapes-Niedek erinnerte im Dezember 2019 in einem Beitrag in der Frankfurter Rundschau daran, dass sich vor allem die konservative Seite, also wir reden jetzt über Anfang der 90er und nicht über den Kosovo-Krieg, das Narrativ durchsetzte, dass Jugoslawien eine Art Völkergefängnis gewesen sei. Ich rede jetzt rechts von der FAZ, nicht von der Jungen Freiheit. Und in der FAZ und in der Welt, so überzeugte Antikommunisten 91 bereits für die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens einsetzen, was politisch an sich völlig in Ordnung ist. Die Begründung dafür war nur ganz oft eben, Kroatien gehört ja hier zu Mitteleuropa und die Serben, diese komischen Orthodoxen, das ist der wilde Balkan, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Die hätten gar nicht in einem Land zusammenleben sollen, also Kroatien und Slowenien anerkennen, bitte zu uns. Und damals war das noch mit einem in der Rechten und auch in der neuen Rechten Anfang der 90er sehr beliebten Begriff, nämlich dieser Idee von Mitteleuropa. Also auch in Abgrenzung zu West. Dazu komme ich nachher noch. Und die konservative Rechte sah daher den Zerfall Jugoslawien als einen natürlichen Prozess des Staatszerfalles, in dem verschiedene Völker eben nicht zusammenleben wollten, weil Rechte der Meinung sind, dass verschiedene Völker nicht zusammenleben sollten. FAZ-Herausgeber Johann Georg Reismüller, der hat Hammer-Sachen rausgehauen. Der argumentierte damals, dass mit Serben und Kroaten, ich zitiere, zwei einander fremde Kulturen und Zivilisationen aufeinandertreffen, mit zwei auseinanderklaffenden Auffassungen von Rechtlichkeit und Gerechtigkeit. Das ist angesichts der gleichen Sprache des doch jahrhundertelang meistfriedlichen Zusammenlebens und doch der ähnlichen kulturellen Referenzen, sozialen, wirtschaftlichen Probleme, zahlreichen interethnischen Ehen, wie auch in vielerlei Hinsicht der Weigerung, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten, eine gewagte These. Also eigentlich sind die sich ziemlich ähnlich. So, wie ich schon sagte, Jugoslawien war da vor allem eine Projektionsfläche gegen ethnische Pluralität. Ethnopluralismus, da klingelt es vielleicht bei manchen schon. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier Sachen erklären muss, aber vielleicht, also Huntington sagt Leuten was, dieses populärwissenschaftliche Zeug in den 90ern, das in der Politikwissenschaft niemand ernst nimmt, aber das in der Populärwissenschaft dann doch auch bei Rechten sehr beliebt war, nämlich die Idee, Also Huntington hatte die Idee, es gibt Bruchlinienkriege, wo Kulturen zusammenkommen, kommt es zu Kriegen, da leben Muslime, Orthodoxe und Katholiken, also muss es da einen Krieg geben. Das schreibt er auf ein paar hundert Seiten, aber im Endeffekt ist das die Idee und sie ist sehr dumm. Aber genau, das kam gut an und das kommt auch bei der neuen Rechten gut an. Und konkret, im nicht konkret das Magazin, um Gottes Willen, im August 2019 erschien in der Sezession ein Text, in dem Huntington überschwänglich gelobt wird und zusammengebracht wird mit einem anderen Denker, nämlich Alain de Benoist. Das ist der mit der Erzählung vom Ethnopluralismus. Also das ist der mit dem jedem Volk seinen Raum. Als Grundlagentheorie der neuen Rechten. Der behauptet natürlich nicht mehr, dass es jetzt eine rassische oder kulturelle Minderwertigkeit der anderen gibt, sondern halt vielmehr die, wie er es nennt, Gleichwertigkeit in der Differenz, was natürlich keine Gleichwertigkeit ist. Und also als einer der Begründer der französischen Nouvelle Droite bezieht sich Benoist stark auf Karl Schmitt, stark auf die konservative Revolution in Weimar, auf Herders Kulturkreistheorie und allerdings natürlich in unterkomplexer und frecher Art und Weise auf Gramsci. Also, und diese ethnopluralistischen Positionen sehen in Staaten, die explizit in ethnischer Pluralität gründen, dass diese a priori zum Scheitern angelegt sind und idealtypisch dafür steht Jugoslawien. Dann lass mich kurz überlegen, was ich euch... Also ich habe dann jetzt in diesem Text relativ viele Sachen rausgesucht von Rechten, also kleine Hartelage, Martin Lichtmeß, etc. pp. Ich werde nur eine kleine Auswahl euch sagen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich baller euch zu mit zu vielen rechten Theorien dazu, aber vielleicht kann man zu Martin Lichtmeß nochmal eingehen. Also er ist eigentlich Martin Semlitsch, aber das war ihm zu slawisch, deswegen hat er sich dann irgendwann Lichtmeß genannt. Der hat auch dieses Buch geschrieben, Ethnopluralismus, Kritik und Verteidigung, wo übrigens auch ein Blogger namens Fjordmann geschrieben hat, der wiederum der Lieblingsautor ist von Anders Breivik. Und der in diesem Sammelband eben geschrieben hat, dass ja durch Einwanderung von Muslimen neue Bürgerkriege in Europa drohen, etc. pp. Und Lichtmeß behauptet dort, und das ist sehr lustig, dass der Nationalismus in Europa rein defensiver Natur sei. Also quasi wir guten europäischen Völker schotten uns ab gegen die Muslime, das ist eine rein defensive Natur. Angesichts der europäischen Geschichte ist das eine echt interessante Art und Weise, Sachen zu sehen. Naja. Und er ignoriert dabei natürlich auch irgendwie diese ganzen territorialen Einsprüche, die es überall in Europa in die Nachbarstaaten gibt. Und zwar nicht nur bei den Wilden auf dem Balkan, sondern es war Antonio Tajani, der ist italienischer Außenminister. Und als er noch Parlamentspräsident war im Europäischen Parlament, hat er mal eine Rede gehalten, wo er so meinte, dass man sich doch das italienische Istrien, das italienische Dalmatien ja mal zurückholen könnte. Also das ist, also naja. Und Semlitsch hier schreibt, selbst der schwerste europäische Nationalitätenkonflikt der letzten Jahrzehnte scheint dauerhaft bereinigt zu sein. Slowenen, Kroaten, Serben, Bosnier, Mazedonier haben ihre eigenen Nationalstaaten, deren Erwerb mit viel Blut und ethnischen Säuberungen erkauft wurde. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch kommentieren muss. Abgesehen davon, dass also A hat er keine Ahnung und B ist es wirklich eine absolute Frechheit, wenn man sich das nochmal Zeile für Zeile durchliest. Kommen wir zu einem anderen Herrn und seinem Rittergut in Schnellroda. Götz Kubitschek. Götz Kubitschek war Soldat im Bosnienkrieg. Oder was heißt Soldat? Also er war Teil der Friedenstruppen. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Raki am Ikman. Mit Felser zusammen, der ist AfD-Abgeordneter heute. Es ist kein gutes Buch, also lest das nicht. Es sind 200 Seiten und Bosnien ist eine reine Kulisse für seine neurechten Thesen. Also was in Bosnien tatsächlich passiert, das beschreibt er da nicht. Aber Kubitschek schreibt einiges zum Balkan. Zum Beispiel war er 2016 mal zu Gast in Kroatien und hat dort in einer Rede gesagt, dass im Gegensatz zu den Deutschen, die Kroaten ja, dass es ihnen nicht an Stolz an der eigenen Nation mangele. Und deswegen seien sie bereit, etwas gegen Masseneinwanderung zu unternehmen, weil sie diese nicht als Bereicherung empfänden. Was aber nicht daran liegt, inzwischen gibt es übrigens auch Arbeitsmigranten in Kroatien, aber dass es nicht so viele sind, liegt, glaube ich, eher an der wirtschaftlichen Situation im Land als an was anderem. Aber wie Götz Kubitschek das auch sagt, das ist ein bisschen lustig, weil inzwischen, glaube ich, jeder 10. kroatische Staatsbürger in Deutschland lebt. Also diese Darstellung hat eine gewisse Komik, weil Kroatien ist heute deshalb verhältnismäßig homogen, weil A, ein relativ großer Teil der serbischen Bevölkerung vertrieben wurde und weil es kaum Menschen aus anderen Regionen gibt, die nach Kroatien einwandern wollen, abgesehen von ein paar Rentnerinnen, die ihren Lebensabend an der Adria verbringen wollen. Oder inzwischen, ich war jetzt vor 2-3 Wochen da, es gibt inzwischen tatsächlich Leute aus Südasien, aus Nepal, die da Jobs machen und aus den Philippinen tatsächlich. Also langsam gehen Leute auch nach Kroatien zum Arbeiten, ist auch interessant. Naja, und die Komik ist natürlich, also der sitzt auf seinem Rittergut und erzählt davon, wie toll es die Kroaten schaffen, dass keine Ausländer zu ihnen kommen, wegen jeder 10. kroatische Staatsbürger in Deutschland aktuell lebt. Das ist natürlich ein bisschen lustig. Aber ich glaube, Kroaten würde Kubicek noch durchgehen lassen. Ich glaube, die will er vielleicht nicht alle abschieben. So, und jetzt ein harter Cut zu Neonazis. Und Anfang der 90er. In Deutschland, Frankreich und Österreich riefen neonazistische Gruppen dazu auf, sich den kroatischen rechtsextremen Krieg anzuschließen. Und zwar ausschließlich den kroatischen. Vor allem die rechtsextreme Hostmiliz rekrutierte hunderte Personen aus aller Welt. Darunter auch so jemand wie der Franzose Michel Fassi. Das ist ein enger Weggefährte von Jean-Marie Le Pen. Also der Vater, der Holocaust-Leugner, nicht die Tochter, die jetzt vielleicht bald Präsidentin wird. Und er hat auch, Zitat, gesagt, er will für den Erhalt der weißen Rasse kämpfen und töten. Also auf Seite der Kroaten gegen die Serben, okay. Es gab noch, aus Österreich wurde der bekannte Holocaust-Leugner Gottfried Küssel verhaftet. Der hat auch Neonazis als Söldner für den Kroatienkrieg rekrutiert. Und in Deutschland wirkte die Unterstützung für Neonazis und rechtsextreme kroatische Milizen noch in anderer Weise zurück. Es deutet viel darauf hin, dass der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, der NSU, ein Teil seines Waffenarsenals aus Kroatien bezog. Bei einer im abgebrannten Wohnwagen von den Rechtsterroristen gefundenen Waffe handelte es sich um den Platter 91. Das ist ein Ding, das nur in Eigenproduktion zwischen 91 und 96 in Kroatien hergestellt wurde und nur an solche Milizen rausgegeben wurde. Und zum engeren Unterstützerfeld von Bernard Schäpe Mundlos gehörte mindestens eine Person aus Thüringen, die als Neonazi auf Seite der rechtsextremen kroatischen Milizen kämpfte. Diese Platter 91 wiederum wurde, wie gesagt, nachweislich an deutsche Neonazi-Söldner in Kroatien verteilt. Und es gab dann noch eine Anfrage von der PDS im Juni 2001, wo sie mal gefragt haben, wie viele deutsche Neonazis eigentlich so auf kroatischer Seite kämpfen und waren wohl so 100 deutsche Staatsbürger und zwar ausschließlich auf kroatischer Seite. Und wir haben jetzt hier die Anfang der 90er die Sache, wo in den rechtsextremen Diskursen ganz klar ist, wir sind auf der Seite der Kroaten mit Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, bei den Neonazis relativ einfach zu erklären. Und wir haben bei den Konservativen dieses Ding, ja, wir sind auf der Seite der Kroaten, weil die gehören zu Mitteleuropa, die Serben tun es nicht mehr, weil sie komische Orthodoxe sind. Und das sind gute Katholiken. Das ist Anfang der 90er. Das ändert sich dann. So, ich mach mal hier weiter. Also, nachdem das Kosovo am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit erklärte, erschien in der Jugendfreiheit ein Text mit dem Titel Tag der Erniedrigung Serbiens. Klingt schon so ein bisschen, als sind die auf einmal pro-serbischer drauf, als Anfang der 90er, so vom Sound. Darin wurde die Unabhängigkeit der ehemaligen autonomen serbischen Provinz massiv kritisiert und darauf hingewiesen, dass das Ziel der Kosovo-Albaner sei, sich mit Albanien zu verbinden und, Zitat, dabei übersieht man bewusst die Verfolgung der christlich-kosovo-serbischen Minderheit, die von KFOR-Soldaten von der albanischen Nationalismus geschützt werden muss, die mit dem radikalen Islam ein unheiliges Bündnis eingeht. Ich weiß nicht, wer von euch mal im Kosovo war. Das Land hat viele Probleme, aber Islamismus gehört eher nicht dazu. Und was sie hier machen, ist ja auch diese Trennlinie christliches Europa, muslimischer Kosovo. Also das, was sie vorher gemacht haben mit den Kroaten und Serben, ist jetzt quasi noch weitergerückt. Jetzt dürfen die orthodoxen Serben mitspielen in unseren Konzepten von Weisheit und Europa, aber die muslimischen Albaner nicht. Und das ist etwas, ich kann es nicht genau sagen, in dem Jahr, an diesem Punkt gibt es das Ding, wo sich das geändert hat. Aber mit dem Kosovo-Krieg 99 beginnt diese Diskursverschiebung ganz stark. Und das Kosovo ist ein säkularer Staat, in dem es keine relevante politische Partei gibt, die sich auf den Islam als Grundpfeiler beruft. Auch die UÇK, die aus vielen Gründen problematisch ist, hat sich nie auf den Islam bezogen. Und deswegen ist halt so dieses, also das ist ein bisschen komisch, aber warum macht man das? Es gibt einen serbischen Soziologen, Herr Todo Kuljic, der hat das Konzept, also das hat jetzt nicht nur er, aber er spricht bei diesen ganzen Balkanisierungen innerhalb des Balkans von einer Grenzwächtermythologie und derer bedienen sich neue rechte und rechtsradikale Autoren einfach sehr gerne. Also, während im sozialistischen Jugoslawien der Fokus der populären Geschichtsschreibung auf den gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus und Nationalsozialismus lag, auf Bratstvo i Jedinstvo, Brüderlichkeit und Einheit, traten später trennende Narrative auf, auch in Konkurrenz und als reaktionäre, ja, sozusagen Trotzaktion zum staatlichen Antifaschismus. Und zentral war hier immerzu die Abgrenzung zum anderen. Und Milica Bakic-Heiden nannte das Nesting Orientalism, also natürlich in Nesting Balkanism, pardon. Also die Idee, dass die Leute auf dem Balkan sind immer die anderen. Also der Balkan fängt bei den Leuten neben uns an. Also in Slowenien fängt der Balkan nicht an, weil wir gehörten ja quasi zum Westen, wir sind irgendwie industrialisiert, bei uns funktioniert die Wirtschaft, wir sind in der EU, Dinge funktionieren, der Balkan beginnt bei den Kroaten. Die Kroaten sind so, hey, nee, wir sind gute Katholiken, bisschen Korruption und so, aber geht schon. Die wilden Serben, diese Orthodoxen, das ist der Balkan. Und in Serbien sagen sie dann, na, komm, wir sind noch gute Christen, der Balkan, das sind ja eigentlich diese Albaner da unten und diese Muslime. Und die Albaner sagen, hä, was für Balkan, also wir haben doch gegen das Osmanische Reich gekämpft, was wollt ihr eigentlich von uns? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Zurück zur Grenzwächtermythologie, insbesondere in der serbischen Rechten, dient die Mythologisierung der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 dazu, ein Selbstbild zu produzieren, demzufolge die Serben sich aufgeopfert hätten, um Europa vor islamischen Invasoren zu verteidigen, während sie tatsächlich vor allem ihr eigenes Königreich verteidigten. Und warum diese Erzählung für Neurechte attraktiv ist, ist relativ klar. Vor allem die identitäre Bewegung bezieht sich auf solche Bilder. Also bei denen ist in Frankreich sehr zentral die Schlacht bei Poitiers und Tours 732, wobei dann Karl Martel irgendwie zum Verteidiger des Abendlandes stilisiert wird. Ähnliche Erzählungen gibt es dann auch zu Ungarn, zu Kroatien, zu Slowenien, zur Belagerung von Wien. Also es gibt immer so, man kann sich dann dieses eine Volk aussuchen, das Europa irgendwie verteidigt hat gegen den Islam irgendwann einmal. Und das wird dann auf heute übertragen. Und das ist eine Erzählung, die vor allem in den letzten 10 bis 20 Jahren massiv an Popularität gewonnen hat, wo halt dieses serbisch-rechte Nationalnarrativ wie Arsch auf Eimer zu den neurechten Debatten auch in Westeuropa passt oder in Deutschland. Also in dieser politischen Zivilisierung werden die Serben nun dem christlichen Abendland zugeordnet, im Gegensatz zu dem, was bei rechtsextremen und Konservativen Anfang der 90er war. Hier hat eine Verschiebung stattgefunden. Und wie schon gesagt, also wenn man in Serbien ist, ja, der Präsident trifft sich mit Leuten, mit Popen, die irgendwie dicke Bärte haben und komische Kleider tragen und die sind im Staatsfernsehen, die werden irgendwie als politische Berater vorgestellt. Man hat die ganze Zeit irgendwelche religiösen Veranstaltungen, irgendwie, was der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche sagt, ist relativ wichtig, wird zur besten Sendezeit übertragen, also es wird sehr, sehr viel damit gearbeitet. Im Kosovo sehe ich sehr selten mal einen Imam im Fernsehen und wenn, dann, weil gerade ein Feiertag ist. Also diese Erzählung, dass jetzt im Kosovo irgendwie wir ein Problem mit Islamismus haben und in Serbien, das ist das gute christliche westliche Abendland, das sich das da verteidigt. Es tut mir leid, also es spricht nicht nur von Unkenntnis, sondern es ist wirklich eine reine Projektionsfläche, die mit dem, was da vor Ort passiert, nichts zu tun hat. Ein anderes Beispiel, Junge Freiheit, 2009, Text, das Gelübde vom Kosovo. Zitat, wenn Europa, der Westen, das mehrheitlich muslimische Kosovo dem Islam zum Geschenk machen und die muslimischen Bosnier unterstützen, würden die christlichen Serben ein zweites Mal geopfert. Das erste Opfer stellte demnach die Schlacht auf dem Amselfeld 1389 dar, auf dem die Serben stellvertretend für das christliche Abendland gegen den Islam gekämpft haben. Und der Beitrag bezieht sich dann auch positiv auf den serbischen Theologen Justin Popovic und Nikolaj Velimirovic, weil die sich auch mit der konservativen Revolution in Deutschland auseinandergesetzt haben. Was in dem Artikel nicht steht, ist, dass Velimirovic Antisemit und großer Bewunderer Adolf Hitlers war. Und zwar sehr offen. Sagt man da nicht dazu, aber wer es wissen will, weiß es. Genau. Und bei Kubitschek selbst findet sich diese Grenzwächtermythologie auch in seinem Raki am Igman-Buch. Das ist nämlich so, das Interessante an dem Buch ist, er macht sich nicht mit dem, was die Figuren sagen, gemein. Also er hat fiktive Figuren, die irgendwie als Soldaten im Bosnienkrieg sind, aber man erkennt ihn da schon wieder. Und was sie da halt machen, ist den Leuten das, was sie eigentlich denken, in den Mund zu legen. Und ein Zitat, das sich dann findet, ist, dass ein paar Soldaten durch Foča fahren, allerschwerste Kriegsverbrechen, sowohl im letzten Bosnienkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg. Und da treffen sie einen serbischen Lehrer. Und dann schreibt er hier, Zitat, also Kubitschek bzw. Felser schreiben, der Serbe fragt den Deutschen, warum er denn die jahrhundertelange Abwehr des Osmanischen Reiches, den Kampf gegen den Islam, aus christlich-abendländischer Sicht so negativ bewerten könne. Die Serben hätten doch auch für das christliche Deutschland gekämpft. Und so geht das dann halt weiter die ganze Zeit. Übrigens, Kubitschek, ich habe es vorher schon gesagt, das ist 2001. 94 hat Kubitschek noch in der Jungen Freiheit geschrieben, dass man auf Seite der Bosniaken eingreifen soll. Also diese Verschiebung hat irgendwie in dieser Zeit stattgefunden. Und was da in der Zeit stattgefunden hat, war der Kosovo-Krieg. Und das, was hier in dem Buch stattfindet, ist natürlich eine offene Ablehnung des multiethnischen Staates Bosnien-Herzegowina. Also das wird in dem Buch auch immer wieder gesagt. Also dass nur irgendwelche geistig gestörten Friedenshirne darauf kommen könnten, dass solche Völker nochmal in einem Land zusammenleben könnten. Und solche Zitate finden sich da eins nach dem anderen. Und jetzt kommen wir noch zu anderen Leuten, die vor allem serbischen Faschos als Vorbild nehmen. Am 15. März 2019 ermordete der rechtsextreme Brandon Tarrant bei einem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen. Kurz darauf wurde bekannt, dass der österreichische Interim Martin Sellner eine Spende in Höhe von 1.500 Euro von Tarrant erhalten hatte, der sich hierfür bedankte und in Aussicht stellte, einen Kaffee oder ein Bier mit dem späteren Mörder trinken zu gehen, falls dieser mal nach Wien komme. Der Rechtsterrorist schrieb zudem an Sellner, es ist noch ein langer Weg bis zum Sieg, aber jeden Tag werden unsere Leute stärker. Tarrant hegte nicht nur Sympathien für die österreichischen Internen, sondern auch für serbische Kriegsverbrecher. Während seiner Tat richtete er einen Livestream ein, um den Anschlag zu dokumentieren. Im Hintergrund lief dabei das Lied Karadzic, führe deine Serben. Karadzic, der Führer der Serben zu Zeiten der Republika Srpska, politischer Hauptverantwortlicher für den Völkermord in Srebrenica. Es handelt sich hierbei um ein in rechtsextremen Online-Foren verbreitetes Kriegslied aus dem Jahr 1993, in dessen Video der bosnisch-serbische Kriegsverbrecher Novislav Djajic Akkordeon spielt und in dem der später wegen Völkermords verurteilte Karadzic besungen wird. Unter rechtsextrem firmiert das Lied unter dem Titel Remove Kebab. Der Titel Remove Kebab wurde eigentlich als Parodie empfunden, um zu zeigen, wie dumm und bizarr dieses Lied und dieses Video ist, aber die Rechten haben es einfach affirmativ übernommen. Genau. Auf seine Waffen schrieb Tarrant zudem die Namen von Marko Miljanov Popovic und Bajo Piljanin. Ach, und Novak Vujosevic. Das sind Montenegriner, die im 17. bzw. 19. Jahrhundert gegen die Osmanen gekämpft haben. Tarrant reiste vor seinem Anschlag mehrfach auf den Balkan und verurteilte den Kosovo-Krieg 1999, weil sich die NATO und damit seiner Auffassung nach auf die Seite der muslimischen Albaner stellte und nicht auf jene der christlichen Serben. Er schrieb in seinem Pamphlet von einer Auslöschung des europäischen Volkes und bezog sich auf den neurechten Vordenker Renaud Camus, dessen verschwörungsideologische Schrift über den großen Austausch übrigens bei Kubitscheks Antaios Verlag verlegt wird. Also, es dreht sich alles halt immer im Kreis. Ja, und auch der rechtsextreme Terrorist und Massenmörder Anders Breivik ist ein großer Bewunderer von Radovan Karadzic. Laut dem Politologen Jasmin Mujanovic findet sich in Breiviks wirrem 1500-Seiten-Manifest auf fast 1000 Stellen ein Bezug zu den Jugoslawienkriegen. Breivik ist besessen vom Balkan. Und er sei in den serbischen Kriegsverbrechern jene, welche die Natur des Islam durchschaut und erkannt hätten, dass nur der Völkermord eine adäquate Lösung darstelle. Das lasse ich mal so stehen. Eine andere Erzählung ist noch die vom Geburten-Dschihad, die dann auf das Kosovo übertragen wird. Die ist auch in Serbien relativ beliebt. Das ist die Idee, dass albanische Frauen, weil irgendwie, also kosovo-albanische Frauen, besonders viele Kinder gebären, damit sie da die Bevölkerungsmehrheit stellen. In Serbien denken die meisten Leute, die auf der Straße treffen, dass es eine wirklich serbische Bevölkerungsmehrheit im Kosovo immer gab und dass sich das erst in den letzten Jahrzehnten geändert hat. Und wahrscheinlich wird ein Großteil von euch erzählen, dass ein Völkermord in den Serben stattfindet. Es gab im Jahr 1912 schon eine klare kosovo-albanische Bevölkerungsmehrheit im Kosovo. Kann man auch nachschauen bei Volkszählung, falls ihr mal auf sowas stößt. Wobei es durchaus stimmt, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Serbinnen und Serben geringer wird, aber die hauen auch aus den anderen, also die hauen auch aus Serbien ab und aus manchen serbischen Regionen mehr als aus dem Kosovo. Also vielleicht hat das ja auch andere Gründe teilweise. Jedenfalls, die Bewunderung neurechter bis rechtsterroristischer Kräfte für serbische Kriegsverbrecher liegt vor allem in deren Rechtfertigung für ihre Kriegsverbrechen begründet, die darauf basieren, dass die Serben Opfer eines kulturellen und demografischen Genozids durch Muslime seien und sich dagegen zur Wehr setzen müssten. Und als der Völkermörder Ratko Mladic am 11. Juli 1995 in Srebrenica einmarschierte, rechtfertigte er dies damit, dass es die Stadt nach Jahrhunderten muslimischer Fremdherrschaft dem serbischen Volk zurückgeben werde. Der war bei Srebrenica und die von der Stadt umgebende Region im sozialistischen Jugoslawien multiethnisch geprägt. Und es ist genau diese Pluralität, die Mladic und die zahlreichen anderen bosnisch-serbischen und serbischen Kriegsverbrecher vernichten wollten. Mladic vertritt aber jene Idee, die bei den neuen Rechten etwas später unter dem Vorzeichen als der große Austausch bekannt wurde. Und ich sag mal so, wenn man glaubt, dass es einen großen Austausch gibt, man das Opfer eines Völkermordes ist, dann ist ja jedes Mittel recht, um sich zu wehren. Und das ist genau das Gefährliche darin. Für Mladic war es die Rechtfertigung dafür, 8000 Menschen zu ermorden und auf Zivilisten in Sarajevo schießen zu lassen und hunderttausende Menschen aus ihrer Heimat zu vertreiben. Für Anders Breivik war es Rechtfertigung dafür, 77 Menschen in Utoya und Oslo zu ermorden. Für Ben Tarrant dafür, 51 Menschen zu ermorden. Mladic, Breivik, Tarrant sind Brüder im Geiste, deren ideologische Grundlagen von neurechten Denkern wie Renaud Camus und seinen deutschen Verlegern beim Antaios Verlag kaum zu unterscheiden sind. Ideologisch ist das alles sehr, sehr ähnlich, mit einigen regionalen Unterschieden. Und wenn man beide Sprachen spricht und das nebeneinander legt, ist das einfach noch sehr viel offensichtlicher. Also, ich erzähle euch noch ein bisschen was, aber komme langsam zu Ende. Was stattgefunden hat, ist eine Verschiebung rechtsextremer Diskurse von so klassischen Neonazis. Wir sind auf der Seite der Kroaten, weil die waren ja schon im Zweiten Weltkrieg auf unserer Seite. Also ich, das ist jetzt sehr verkürzt, natürlich Quatsch. Es gab sehr, sehr viele Kroatinnen und Kroaten, die auch bei den Partisanen waren, aber jetzt aus verkürzter Neonazi-Sicht. Während sich Neonazis dann im Kroatienkrieg der 90er Jahre vor allem kroatischen Milizen anschlossen, die in der Tradition der Nazi-Kollaborateure der Ustascha waren, um auf Serben zu schießen, sind es heute neurechte Ideologen und die von ihnen inspirierten Rechtsterroristen, die von Serben begangene Kriegsverbrechen glorifizieren, weil sie diese als jene identifizieren, die sich gegen die Umvölkerung durch Muslime gesetzt hätten. Also insofern war die serbische Rechte geradezu konstitutiv für die Idee, Mord und Totschlag gegen die muslimischen Nachbarn sei gerechtfertigt, weil ein weiteres Zusammenleben sonst zum Untergang des eigenen Volkes führen würde. Also ich könnte jetzt noch euch ein bisschen was dazu erzählen, wenn Interesse da ist, aber ich erzähle ja auch schon seit über einer halben Stunde und ich glaube jetzt irgendwie nochmal das 9. oder 10. Zitat vorzulegen, das beweist, meine These nochmal untermauert, muss auch nicht sein. Aber wenn Interesse besteht, kann ich das auch noch machen. Ansonsten bin ich gerne dafür Fragen.